Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute im Studio Raphael Späth. Schönen guten Abend. Erst zum zweiten Mal in der 58-jährigen Bundesliga-Geschichte wird am 2. Januar in Deutschland Bundesliga-Fußball gespielt. Gleich 7 Partien stehen heute auf dem Programm. Auch gut für die internationale Vermarktbarkeit der Liga, um die es heute gehen soll. Dazu beschäftigen wir uns in der heutigen Sendung mit Homophobie im Fußball und einer neuen Initiative, durch die es in Zukunft mehr Coming-outs in Deutschlands Profiligen geben soll. Wir schauen nach Japan auf einen ungewöhnlich alten Fußballprofi und auf die Olympischen Spiele in Tokio, die letzten Spiele sein werden, bei denen ein 50-Kilometer-Wettbewerb der GEA stattfinden wird. Und seit knapp einer Woche wird in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Die große Frage, wann sind Athletinnen und Athleten an der Reihe? Mögliche Antworten darauf im späteren Verlauf dieser Sendung. Wir beginnen aber mit der Fußball-Bundesliga. 1965 wurde das letzte Mal Bundesliga-Begegnungen am 2. Januar angesetzt. In diesem Jahr bleibt der deutschen Fußballliga aber gar nichts anderes übrig. Die Bundesliga hat einen Monat später angefangen und im Sommer steht eine Europameisterschaft an, die genug Vorbereitungszeit in Anspruch nimmt. Deshalb rollt schon kurz nach Neujahr in Deutschlands Arenen schon wieder der Ball, unter anderem auch in Berlin, wo der FC Schalke 04 am 14. Spieltag mit dem 4. Trainer der Saison, Christian Groß, endlich den ersten Saisonsieg feiern will. Momentan liegen die Schalker aber zurück. Knapp 41 Minuten sind gespielt. Das 1:0 für die Berliner fiel in der 36. Minute durch Matteo Guendouzi. Hertha Stadtrivale Union Berlin hat schon heute Nachmittag gegen Werder Bremen im neuen Jahr da angeknüpft, wo es im alten Bundesliga-Jahr aufgehört hat, nämlich mit einem Sieg. Matthias Arians fasst die Partie zusammen.
Ab der ersten Spielminute war Union Berlin die klar bessere Mannschaft. Die Hauptstädter agierten körperlicher, agierten robuster und waren auch spielerisch überlegen. Schon zur Pause führte Berlin hochverdient mit 2:0 nach den Treffern von Becker und Oavunyi. Im zweiten Durchgang zeigte Werder zwar eine engagiertere Leistung, doch ernsthaft in Gefahr brachten die Bremer ihren Gegner nicht. Im Gegenteil, auch in der zweiten Hälfte hatte Union die hochkarätigeren Torchancen. Während die Berliner in der Tabelle nach diesem Sieg weiter um die internationalen Plätze spielen, bleibt Werders Blick unverändert auf den Abstiegskampf gerichtet.
Union Berlin überholt nach diesem Sieg sogar Borussia Dortmund, zumindest vorübergehend, und steht auf Tabellenplatz 4. Unions Christopher Trimmel bleibt nach 14 Spieltagen aber bescheiden.
Wir machen mal so lange weiter, bis auch rechnerisch der Klassenerhalt geschafft ist. Das ist das große Ziel und danach können wir gerne über die anderen Dinge reden.
Sagt Christopher Trimmel von Union Berlin über andere Dinge, nämlich die Meisterschaft, redet man in Leverkusen. Die Leverkusener hätten mit einem Sieg vorübergehend die Tabellenführung übernehmen können, unterlagen heute aber in Frankfurt mit 1:2. Philipp Hofmeister.
Zu wenig wach und viel zu oft zu lethargisch agierte die Werkself in Frankfurt und verlor am Ende verdientermaßen ein Fußballspiel, in dem nach Nadim Amiris frühem und extrem sehenswerten Hackentor eigentlich alles für Leverkusen gesprochen hatte.
Gefühlt haben wir jeden Zweikampf verloren. Wir sind nicht auf Spannung gekommen, bei uns war kein Leben drin und ja, wir leben von unserer Mentalität, von unserem Gegenpressing. Das hat heute nicht funktioniert und ja, dann ist es auch schwer gegen Frankfurt zu gewinnen.
Die Eintracht spielte gut, schnell, direkt und mutig. Kurz nach der Pause hatten die Hessen durch Armin Younes und ein Leverkusener Eigentor von Tapsoba das Spiel gedreht. Für Torschütze Younes und die Eintracht der zweite Sieg in Folge.
Ich bin echt glücklich, dass wir gewonnen haben, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben gegen eine gute Mannschaft, sehr, sehr gute Mannschaft sogar. Das zeigt einfach, wie schwer es ist, auch uns zu schlagen und wie schwer es ist, gegen uns zu spielen und dass wir eine talentierte, hungrige Truppe haben.
Der SC Freiburg hat das Jahr mit einem Derby gegen den VfB Stuttgart beendet und beginnt das neue Jahr mit einem Sieg im Derby gegen die TSG Hoffenheim. Julia Metzner.
Jede Menge Effizienz auf der einen Seite, ein rabenschwarzer Tag auf der anderen. Beim 3:1-Sieg in Hoffenheim sorgten Freiburgs Santa Maria, Grifo per Handelfmeter und Hoffenheims Adams per Eigentor für die deutliche 3:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte traf Hoffenheims Bebu nur noch zum 1:3-Endstand. Freiburg feiert den 4. Sieg in Folge in der Bundesliga und klettert damit auf Platz 9. Hoffenheim kommt in der Liga einfach nicht in Fahrt und bleibt knapp vor der Abstiegszone.
Knapp vor der Abstiegszone befindet sich auch der erste FC Köln. Die Kölner hätten heute als 15. dringend Punkte gegen den FC Augsburg gebraucht. Am Ende gewannen aber die Augsburger knapp mit 1:0. Christian Schulze berichtet.
Geduld war gefragt und Augsburg hatte sie einmal mehr. Schon zum 9. Mal in dieser Saison traf die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich in der Schlussviertelstunde Liga-Bestwert. Und durch das späte Tor von Iago in der 77. Minute entführte Augsburg die vollen 3 Punkte aus Köln. Es war ein enges Spiel, in dem Torchancen Mangelware waren. In beiden Halbzeiten wurden jedoch 2 Augsburger Tore zu Recht zurückgepfiffen und auf der anderen Seite vergab auch Köln jeweils eine starke Chance. Mit einem Unentschieden hätten vermutlich beide Teams leben können, doch so erwischte Augsburg gegen Lieblingsgegner Köln einen guten Start ins neue Jahr. Geduld sei Dank.
Geduld, das war heute auch das Motto der Gladbacher. Mangelnde Effizienz sorgte dafür, dass es bis zum Ende spannend war gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld. Ein Treffer in der 58. Minute reichte aber zum 1:0-Sieg gegen harmlose Bielefelder. Mike Eschweiler.
Es war ein verdienter Sieg der Borussia, allerdings war es wieder einmal eng und am Ende auch eine Zitterpartie. Denn Bielefeld erhöhte in der Schlussphase den Druck und arbeitete mit vielen langen Bällen. Diesmal aber blieb Gladbach ohne Gegentor. Mann des Spiels war Breel Embolo. Der Schweizer vergab in der ersten Halbzeit einmal mehr beste Torchancen, um dann aber doch in der 58. Minute zu treffen. Nach einem langen Ball von Hofmann setzte sich Embolo energisch im Zweikampf durch und traf per Schuss ins Eck. Die Borussia hatte insgesamt deutlich mehr vom Spiel und hätte schon in der ersten Halbzeit treffen müssen. Bielefeld dagegen tat sich zu Beginn extrem schwer und wachte in dieser Partie zu spät auf.
Informationen von Mike Eschweiler waren das. Nicht nur die Bundesliga, fast alle europäischen Fußballligen verlieren in dieser Saison Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe aufgrund der Corona-Pandemie. Jetzt wollen die Ligen in Deutschland, Italien und Spanien gemeinsam mit Private-Equity-Unternehmen Vermarktungs- oder Tech-Firmen gründen, um langfristig neue Einnahmen zu generieren. Alle Einzelheiten dazu von Piet Kreuzer.
Die Ausgangsposition ist günstig. Auf der einen Seite brauchen Europas Fußballligen dringend Geld. Auf der anderen scharren Investoren mit den Füßen.
Das ist im Moment sehr, sehr viel Geld in den Märkten weltweit. Gleichzeitig sind die Investitionsmöglichkeiten sehr reduziert. Das heißt, Kapital sucht jetzt tatsächlich nach lukrativer Anlage.
Beschreibt Henning Vöpel, Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts.
Insofern kommt es nicht überraschend, dass die Kapitalgeber jetzt einsteigen in den Fußball, weil der natürlich international eine sehr geeignete Plattform bildet, auf der ganz viel neben Fußball natürlich auch in Zukunft noch stattfinden kann. Und hier sucht und findet das internationale Kapital eben die Anlageform, die auch in Zukunft Rendite verspricht.
Und trifft auf eine Fußballlandschaft, die auf die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie reagieren muss. Daniel Silman, Chef der Vermarktungsagentur Relevant Sports Group, sagte der Süddeutschen Zeitung:
Die Fußballindustrie wird einen Balanceakt vornehmen müssen. Wenn der europäische Fußball weiter wachsen will, muss er sich für Investoren öffnen und bereit sein, stärker zu expandieren.
Auch die deutsche Fußballliga DFL hat Angebote von Investoren. Etwa 20 Private-Equity-Firmen sollen nach Medienberichten Interesse haben. Das bestätigte auch DFL-Chef Christian Seifert nach der Mitgliederversammlung Anfang Dezember.
Wir haben Anfragen von Investorenseite, insbesondere was die internationalen Aktivitäten der Bundesliga angeht.
Mit Hilfe von Investoren sollen dann unter anderem Einnahmeverluste bei der Auslandsvermarktung langfristig ausgeglichen werden. Die Tochterfirma Bundesliga International vermarktet derzeit die Rechte für Bundesliga und zweite Liga im Ausland und musste aufgrund der Pandemie und Veränderungen im Markt Einnahmeverluste hinnehmen. Von 250 Millionen Euro sind die Einnahmen auf 200 Millionen gesunken. Robert Klein, Geschäftsführer von Bundesliga International im Deutschlandfunk.
Es stimmt, dass wir in der Saison 2021 grundsätzlich mit einem Rückgang der Einnahmen aus TV-Rechten rechnen müssen. Die Zahl, die Sie eingangs genannt haben, ist dabei von der Größenordnung her gesehen zutreffend.
Nach Brancheninformationen geht es um Anteile von 10-20% an Bundesliga International. Bei einer Bewertung von 1 Milliarde Euro, über die gerade spekuliert wird, könnte die DFL so mit einem dreistelligen Millionenbetrag rechnen. Im Februar will die DFL-Führung das Konzept den Vereinen bei einer Mitgliederversammlung präsentieren.
Wenn sich die Clubs dafür entscheiden sollten, dann nicht deshalb, weil man jetzt kurzfristig Geld braucht, sondern weil man nach der Covid-Pandemie besser gerüstet sein möchte für den globalen Wettbewerb, um dann die Stärken und Vorteile, die die DFL-Organisation hat, angefangen von einer eigenen TV-Produktion, über ein digitales Archiv, über eine eigene Datenfirma, über eine eigene Inhaltefirma, stärker im Sinne der Liga nutzen zu können.
Als strategische Fortentwicklung soll eine digitale Inhalteplattform aufgebaut werden, um langfristig die Einnahmen zu steigern. Die erwarteten Kosten liegen bei mindestens 200 Millionen Euro. Ein Teil der zukünftigen Erlöse müsste dann zwar mit den Investoren geteilt werden, doch die Alternativen sind deutlich unattraktiver. Entweder müsste die DFL auf eine innovative Weiterentwicklung verzichten oder eine solche aus eigenen Mitteln finanzieren, was faktisch bedeuten würde, die Clubs müssten eine Saison auf die Einnahmen aus dem Verkauf der internationalen Medienrechte verzichten. Das kann sich derzeit kein Verein leisten. Bereits Nägel mit Köpfen hat die Serie A gemacht. Die italienische Liga hat 10% einer neu gegründeten Vermarktungsgesellschaft für die nationalen und internationalen Medienrechte verkauft. 1,7 Milliarden Euro zahlen die Investoren dafür. Für Ligachef Paolo Dalpino ist dieses Investment wichtig, um die Bekanntheit der Marke Serie A weiter weltweit zu steigern. Aber es gibt auch andere Ausrichtungen, erläutert der Ökonom Vöpel.
Wir wissen, es geht in der Digitalökonomie, in der Digitalwirtschaft um Daten, um Plattformen und Reichweite. Also das ist ein Vehikel, was nicht überraschend kommt und das, was zugleich sozusagen auch den Wettbewerb zwischen den Ligen in der Zukunft sicherlich charakterisieren wird.
Das beste Beispiel ist die spanische Liga. Diese will Anteile an ihrer Tochterfirma La Liga Tech veräußern. Das Unternehmen bietet digitale Dienstleistungen an. Bisher nutzen 70 andere Sportorganisationen den Service. So werden unter anderem der MotoGP-Promoter Doma und die belgische Profiliga mit Anti-Piraterie-Tools beliefert. Erste Gespräche mit der Liga laufen bereits. Investoren wollen bis zu 60% von La Liga Tech erwerben.
Ein Beitrag von Piet Kreuzer war das. Und in Berlin ist inzwischen Halbzeit. Lars Becker fasst die ersten 45 Minuten zwischen Hertha und Schalke zusammen.
Nach 45 Minuten führt Hertha BSC im Duell der Enttäuschten im Berliner Olympiastadion gegen Schalke 04 verdient mit 1:0. 20 Minuten, Schalke, der Tabellenletzte, die bessere Mannschaft, Hertha noch nicht auf Betriebstemperatur. Dann kam das Team von Bruno Labbadia endlich ins Spiel. Sehr zerfahren war es zuvor, viele Fouls, viele Unterbrechungen. Dann Chancen für Hertha BSC, einmal durch Dudi Lukebakio und dann durch Wladimir Darida. Beide Male Schalke-Keeper Fährmann auf dem Posten. Die Schalke hatten eine Riesengelegenheit, selber in Führung zu gehen. Marc Uth wieder dabei nach Verletzung, schiebt den Ball aus wenigen Metern am Pfosten vorbei. Und dann der Führungstreffer für Hertha, 36. Minute. Der Franzose Guendouzi nach einem abgeblockten Kunja-Schuss aus 15 Metern. Super, mit der Innenseite, reingeschlänzt an den Innenpfosten. 1:0 zur Pause. Hertha führt verdient gegen Schalke.
Informationen von Lars Becker. Und dann schauen wir noch kurz auf die zweite Liga, die heute auch wieder den Spielbetrieb aufgenommen hat. Der VfL Bochum hat sich durch einen Sieg gegen Darmstadt zumindest vorübergehend auf einen Aufstiegsplatz geschoben. Burkhard Hupe berichtet.
Mit einem beeindruckenden Finish hat der VfL Bochum doch noch den vierten Heimsieg in Folge gefeiert. 2:1 Erfolg gegen Darmstadt 98. Nach der 80. Minute hatte es danach nicht zwingend ausgesehen, denn da war Darmstadt verdient durch einen wunderbaren Freistoß von Tobias Kempe mit 1:0 in Führung gegangen. Aber die Antwort der Bochumer, die hatte es in sich. Nur 60 Sekunden später Lucia mit einem Kopfball und ein bisschen Glück zum Ausgleich. Und noch einmal 60 Sekunden später der schönste Angriff des Spiels über den linken Flügel. Zwei eingewechselte Spieler daran beteiligt. Zunächst die Flanke von Herbert Bockhorn und dann war Milos Pantovic, der Serbe, durchgelaufen und verwandelte aus 6 Metern ganz sicher zum umjubelten Siegtreffer für den VfL Bochum, der sich nun vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz wiederfindet.
Und in den anderen Zweitligapartien des Nachmittags besiegt Heidenheim Nürnberg mit 2:0. Der Karlsruher SC gewinnt in Würzburg mit 4:2. Im Oktober wurde Thomas Hitzlsperger von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz für seinen Kampf gegen Homophobie im Sport ausgezeichnet. Hitzlsperger outete sich 2013 kurz nach dem Ende seiner aktiven Fußballkarriere als schwul und hat damit auch eine Diskussion über Vielfalt und Toleranz im Fußball angestoßen. Bis heute ist kein weiterer Bundesliga-Profi seinem Beispiel gefolgt. Auch deshalb hat der Deutsche Fußballbund am Jahresanfang eine zentrale Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt eingerichtet. Diese Anlaufstelle wird in Kooperation mit dem Lesben- und Schwulenverband eingerichtet. Projektleiter Christian Rudolph ist zunächst einmal die einzige Ansprechperson. Auch Profis sollen dadurch zu einem Coming-out ermutigt werden. DFB-Präsident Fritz Keller betont im Sportschau-Interview aber, was das Hauptziel dieser Initiative ist.
Es geht hier nicht erst um Bundesligaspieler. Es geht schon an, eben bei Jugendlichen in der Pubertät und der Adoleszenz. Weil dort, schauen Sie mal, wie viele Talente uns auch verloren gehen. Ein Thomas Hitzlsperger, der ein Held ist, der großartiger Nationalspieler war. Solche Talente gehen uns verloren. Das alleine ist furchtbar. Mhm. Und wir möchten einfach, dass einfach angstfrei gespielt wird, dass jeder Fußball spielen kann. Egal her, Herkunft, egal sexueller Orientierung. Und das müssen wir laut schreien nach draußen. Ja, ihr seid willkommen, wir brauchen euch.
Sagt DFB-Präsident Fritz Keller. Markus Urban hat Anfang der 90er Jahre seine Profikarriere mit gerade einmal 22 Jahren beendet, weil der Druck als ungeouteter junger Spieler damals zu hoch war. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob diese Anlaufstelle des DFB die richtige Herangehensweise ist, um das zu erreichen, was Fritz Keller im Sportschau-Interview beschrieben hat.
Ja, also das Signal ist erstmal richtig, ne, dass es so eine Stelle gibt. Wir haben das ja zu meiner Zeit, als ich für den DFB noch tätig war, 2012 auch schon gesagt und gefordert, dass das sinnvoll wäre, genauso wie wir gesagt haben, dass eine Diversity-Stelle, wie es ja jetzt auch beim DFB gibt, richtig wäre. Das kam ja die Jahre danach dann auch und das Signal ist gut. Ob es denn ausreicht, ist nochmal eine andere Frage, denn eine Person für Millionen von Menschen, Mitgliedern innerhalb des Fußballs, des DFBs, klingt jetzt erstmal ein bisschen wenig.
Wie könnte der DFB oder auch generell Fußballverbände und auch Fußballvereine noch aktiver gegen Homophobie ankämpfen?
Ja, es wird ja schon oft gesagt, dass der Hase im Pfeffer liegt im Nachwuchsbereich, zum Beispiel den Nachwuchsleistungszentren, in denen es meines Wissens nach noch keine Ausbildungen oder Informationen zu dem Thema Diversity, speziell sexuelle Orientierungen, Geschlechtervielfalt gibt, genauso wie bei den TrainerInnen-Ausbildungen oder SchiedsrichterInnen-Ausbildungen. Wir haben die Erfahrung zum Beispiel gemacht, dass wir auf Kreisfußballebene Workshops versucht haben, stattfinden zu lassen zu dem Thema sexuelle Orientierung und die wurden nicht besucht, weil das nicht verpflichtend war. Das heißt, solange das nicht verpflichtend ist und zum Beispiel Trainerlizenzen damit zusammenhängen, wird es nicht so richtig wahrgenommen, weil das Thema auch so ein bisschen unattraktiv erstmal daherkommt. Und es gibt so Möglichkeiten, das auch attraktiver zu gestalten. Allein im Claiming, im Ankündigungstext kann man zum Beispiel eine ganze Menge machen, dass es interessanter und attraktiver wird für Teilnehmende solcher Workshops. Und solche Erfahrungen habe ich jetzt gemacht mit dem Verein für Vielfalt in Sport und Gesellschaft und als Workshopleiter weiß ich, wie das Ganze funktioniert.
Wenn man jetzt von der Amateursebene wieder zu den Profis geht und geoutete Profis wie zum Beispiel Thomas Hitzlsperger hört, der von DFB-Präsident Fritz Keller als Held bezeichnet wird und der erzählt, dass es nach seinem Coming-out eigentlich fast nur positive Reaktionen gab und Fußballverbände eine Diversity-Kampagne nach der anderen momentan starten, dann drängt sich die Frage auf, wieso hat sich denn bis heute kein weiterer Profi im Männerfußball geoutet, zumindest hier in Deutschland?
Na, die Angst überwiegt noch, die Angst, die Karriere nicht fortsetzen zu können, vielleicht gedisst, gemobbt zu werden von den eigenen Mitspielern oder vielleicht von Fans oder der Öffentlichkeit, wobei das auch so ein bisschen entkräftet wird so langsam, denn es ist ja innerhalb der Fangemeinschaft unheimlich viel zu dem Thema passiert. Es sind schwul-lesbische Fangruppen entstanden in vielen Städten. Und die Öffentlichkeit ist jetzt eigentlich pro zu dem Thema. Vielleicht ist der Schritt gar nicht mehr so weit. Einfach nochmal dieser Step, dass ein paar sich outen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Thema sich dann auch relativ schnell in Normalität auflöst.
Dieser Step soll jetzt gegangen werden, unter anderem auch durch eine neue Anlaufstelle für Profifußballer. Gay Players Unite heißt sie. Sie, Herr Urban, fungieren seit Anfang Dezember auch offiziell als Sprecher und Coach dieser Interessensvertretung. Ziel ist es, Sie haben es vorhin schon erwähnt, ein Gruppen-Coming-Out von mehreren Fußballprofis in Deutschland auf die Beine zu stellen. Von Einzel-Coming-Outs wird auf der Webseite von Gay Players Unite explizit abgeraten. Warum?
Weil der Einzelne als Person doch sehr alleine dastehen würde und alles auf ihn einprasseln würde, so jedenfalls die Meinung. Ich bin da aber im Gespräch mit Valentin, der das Projekt leitet und wir sprechen darüber, wie man das ganze Projekt verändern und weiterentwickeln könnte. Also ich persönlich würde jetzt nicht grundsätzlich davon abraten, von einem Einzel-Coming-Out. Warum nicht? Wenn man sich breit und stark genug fühlt und Fußballer sind ja mitunter auch selbstbewusst. Und warum soll sich das Selbstbewusstsein nicht auch auf die eigene Identität übertragen lassen? Also ich würde davon nicht grundsätzlich abraten. Valentin hat es jetzt so formuliert. Ein Gruppen-Coming-Out, ein sogenanntes, wäre jetzt auch nur ein Symptom, aber nicht jetzt unbedingt das Ziel, das wir primär verfolgen, sondern wir wollen insgesamt an der Atmosphäre was verbessern. Und da geht es auch zum Beispiel um die Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und der EU-Richtlinien. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen-Schutz, das im Fußball jetzt auch seinen Platz finden darf und kann.
Sie schreiben auf Facebook, dass Sie erst skeptisch waren, wie so viele andere auch. Warum haben Sie sich schlussendlich doch dazu entschieden, Teil dieses Projekts zu werden?
Weil es ein gutes zivilgesellschaftliches Engagement ist. Das Ganze kommt aus der Mitte und der Tiefe der Zivilgesellschaft und das finde ich erstmal gut und toll, dass da Personen sich engagieren, einfach aus freiem Herzen, ohne dass sie damit Geld verdienen oder was bekommen. Das finde ich erstmal super und unterstütze das gerne. Und deswegen, um das Ganze auch zu professionalisieren, habe ich mich eingebracht und bereit erklärt, wissentlich, dass das Projekt noch viele Fragen klären muss, dass es sich weiterentwickeln muss und Seriosität auch darstellen, abbilden muss. Und deswegen habe ich mich eingebracht. Und so haben wir jetzt das Netzwerk des Vereins für Vielfalt in Sport und Gesellschaft zum Beispiel auch mit eingebracht, in dem ja schon eine ganze Reihe geouteter Fußballer sind und auch zur Verfügung stehen. Und wir sind ja auch international vernetzt in Kontakt mit der Justin Fashionable Stiftung in Großbritannien, mit der John Blankenstein Stiftung in den Niederlanden oder mit der anonymen Anlaufstelle des österreichischen Fußballverbandes. Es wird sich also einiges tun mit erwarten bei Gay Players Unite.
Jetzt haben Sie die vielen Fragen vorhin schon angesprochen für die Hörerinnen und Hörer, die sich noch nicht mit dieser Initiative intensiver beschäftigt haben. Im Herbst 2019 wurde auf Twitter ein Account unter dem Namen Gay Bundesliga erstellt. Der Nutzer hatte damals angegeben, ein schwuler Spieler in der zweiten Bundesliga zu sein, der sich outen will. Geoutet hat er sich nicht. Nach mehreren Monaten war der Kanal dann so gut wie inaktiv und wurde dann zum Hauptkanal von Gay Players Unite, der Initiative, die Sie, Herr Urban, jetzt als Sprecher unterstützen. War das alles nur eine kluge Strategie, um mehr Reichweite zu generieren? Kann das überhaupt funktionieren oder hat das vielleicht sogar auch der Glaubwürdigkeit dieser Initiative geschadet?
Das könnte man meinen, ne? Könnte man denken, dass es einfach nur eine Strategie war, ein Fake. Valentin und der Bundesligaspieler haben das für sich behalten. Ich weiß es also auch nicht. Ja? Und genau das hat mich eben auch skeptisch gemacht und stutzig. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass ein echtes Anliegen dahinter steht und ein zivilgesellschaftliches Engagement und mein Interesse ist es jetzt, diese Interessenvertretung und erste anonyme Anlaufstelle abzubilden und zu professionalisieren. Ob es jetzt diesen Spieler gegeben hat oder nicht, bin ich ganz ehrlich, interessiert mich jetzt gar nicht so. Ich habe im Verlaufe der Jahre, in dem ich jetzt mit dem Thema beschäftigt bin, schon so viel gehört und gesehen. Und
Das interessiert Sie zwar nicht, aber die User auf Twitter oder in den sozialen Medien offensichtlich schon. Wenn man jetzt die Kommentare liest unter den Tweets dieses Accounts, dann fällt einem auf, dass die mehrheitliche Meinung ist, dass dieser Account inzwischen eigentlich seine Glaubwürdigkeit verloren hat. Kann man dadurch noch erfolgreich arbeiten oder dieses Projekt weiterentwickeln?
Ja, das kann ich verstehen, ne, die Skepsis. Ich kann das nachvollziehen und es ging mir auch so. Ne? Ich sage, man kann das weiterentwickeln. Ich habe schon viele Projekte gestartet und weiterentwickelt, erfolgreich gemacht und auch dieses Projekt wird seinen Dienst tun und erweisen und wird professioneller werden. Und daran arbeite ich. Ich habe daran eigentlich wenig Zweifel, aber die Skepsis, die kann ich schon verstehen, denn letztlich, solange jetzt ein Spieler sich nicht outet und ich meine, ich weiß, wer es ist, bleibt es immer ein bisschen anrüchig und fragwürdig und man kann immer sagen, okay, das war nur eine Strategie oder das ist ein Fake, aha, alles klar. Also das kann ich nachvollziehen, aber den Erfolg des Projektes, den wird es geben.
Sagt Ex-Fußballprofi Markus Urban, der als Sprecher und Ansprechpartner der Initiative Gay Players Unite mehr Fußballprofis zu einem Coming-out ermutigen will. Der Traum von einer Profifußballkarriere. Bei manchen Spielern scheitert es an der Angst vor einem Coming-out, wie bei Markus Urban. In anderen Fällen fehlt einfach das Talent und das nötige Quäntchen Glück. Im gerade vergangenen Jahr ging dieser Traum aber für den Japaner Takamasa Abiko in Erfüllung. Mit 41 Jahren hat er seinen ersten Profivertrag unterschrieben. In Japan sorgte das für Naserümpfen und Gelächter. Den sportlich erfolglosen Stürmer beeindruckt das aber nicht. Abiko will seinem Land und der ganzen Welt eine Lektion erteilen. Felix Lill hat mit ihm gesprochen.
Es ist der Tag des Triumphs für Takamasa Abiko. Zwar verliert seine Mannschaft YSSC Yokohama in einem gähnend leeren Stadion mit 3:4 gegen Gainare Tottori. Und dass auf den Rängen kaum Zuschauer jubeln, hat mit der Corona-Pandemie nichts zu tun, denn die gibt es an diesem 10. März 2019 noch gar nicht. Es liegt am fußballerischen Niveau. Hier spielt die J-League 3, die dritte und unterste Profiklasse Japans. Aber für den Mann, der kurz vor Schluss eingewechselt wurde und auch ein paar Mal an den Ball gekommen ist, hat sich die Welt verändert.
Ich wusste vorher nicht, dass ich diesmal eingewechselt werden würde. Wir hatten die vorigen 4 Spiele verloren und der Trainer musste was Neues ausprobieren.
Erinnert sich der 42-jährige Takamasa Abiko heute zurück.
Als der Trainer mich dann heranwinkte, war ich so glücklich. Ich zog mir die Aufwärmklamotten aus und dachte an all die Fußballjahre meiner Jugend und dass ich es in meinem Alter doch noch geschafft hatte. Damit hatte ich es doch allen Zweiflern gezeigt. In den paar Minuten auf dem Platz hatte ich sogar noch eine Torchance, habe sie aber leider nicht reingemacht.
Macht nichts, denn von diesem Tag an ist der torlose Stürmer Takamasa Abiko zu einer lebenden Legende geworden. Nie zuvor hat ein Spieler in einem so hohen Alter sein Profifußballdebüt gegeben. Und auch wenn es nur die dritte Liga ist und insgesamt bloß zu 8 Einsätzen reichen sollte, hat es der Mann mit den langen schwarzen Haaren im ostasiatischen Land zu Kultstatus gebracht. Dieser sportlich erfolglose Fußballer, der erst mit 41 nur mal kurz auf den Platz durfte, ist nun deutlich bekannter als ein durchschnittlicher Erstligaprofi. Fernsehen, Radio und Zeitung haben über ihn berichtet, Abiko selbst hat ein Buch veröffentlicht. Zum Ende des gerade vergangenen Jahres bezeichnete ihn die Nachrichtenagentur Kyodo inmitten der Pandemie als Inspiration zur Hoffnung. Dass der Mann plötzlich so populär werden konnte, ist kein Wunder, sondern in Japans Popkultur quasi schon angelegt. Abikos Werdegang erinnert nämlich an den von Tsubasa Osoda, dem Helden des weltberühmten Mangas Captain Tsubasa, der in Deutschland als Zeichentrick namens Die tollen Fußballstars beliebt wurde. Tsubasa ist ein Underdog, glaubt trotz allem an sich, trainiert unermüdlich und wird schließlich Fußballprofi. Weltstars wie Lionel Messi, Andrés Iniesta und Fernando Torres haben schon davon erzählt, wie sie als Kinder diesen Tsubasa nachgeeifert haben. Und es dürfte unzählige weitere Erwachsene von heute geben, die in den 1980er und 90er Jahren so werden wollte wie dieser Comic- und Cartoon-Held. Wie der Held aus der Geschichte will er seine Eltern davon überzeugen, nach Brasilien auszuwandern und dort Profi zu werden.
Als ich 17 war, haben sie es mir endlich erlaubt. Da durfte ich 2 Monate in Brasilien trainieren. Es wurden 6 draus. Dann musste ich zurück, um die Schule fertig zu machen. Danach bin ich sofort wieder nach Brasilien gegangen und unterschrieb einen Profivertrag bei Grêmio Maringá in der dritten Liga. Leider habe ich mich sofort danach am Knie verletzt und machte kein Spiel. Ein Jahr später hatte ich ein Probetraining bei Shimizu S-Pulse in der ersten japanischen Liga. Aber da fiel ich durch. Weil ich aus Brasilien kam, hatte ich das auf die leichte Schulter genommen. Das bereue ich bis heute. Mein größter Fehler.
4 weitere Jahre spielt er bei japanischen Profiklubs vor, doch verpflichten will ihn niemand. Nach der Karriere von Tsubasa Osoda, dem Comichelden, der in der Geschichte sogar bei der Weltmeisterschaft spielt, sieht es für Takamasa Abiko immer weniger aus. Das nötige Glück hat gefehlt, sagt er sich schließlich und gibt mit 24 auf. Dank seinen Portugiesischkenntnissen aus Brasilien beginnt er als Übersetzer für brasilianische Profis in der japanischen Liga zu arbeiten. Später gründet Abiko auch seine eigene Fußballschule.
Im Jahr 2013 hat mich dann der Erstligist Tokyo Verdy verpflichtet. In Japan haben wir ein großes Problem mit Mobbing. Dadurch gibt es viele junge Menschen, die sich dem gesellschaftlichen Druck verschließen und ihr Kinderzimmer nicht mehr verlassen wollen. Tokyo Verdy wollte diese Jungs durch ein Fußball- und Bildungsprogramm resozialisieren mit mir als Coach. Das lief auch richtig gut. Ich sagte ihnen immer, ihr müsst euch in die Welt stürzen. Scheitern ist nicht schlimm. Und als ich das 4 Jahre gemacht hatte, merkte ich, dass es auch für mich und meine Karriere gegolten hatte. Ich hatte mich über Jahre betrogen. Ich hatte immer nur den Umständen Schuld für mein Scheitern gegeben.
Takamasa Abiko ist zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt. Und er denkt sich, einmal muss er es noch versuchen. Also kündigt er seinen Job bei Tokyo Verdy, sammelt über das Internet per Crowdfunding Geld ein, um 3 Personal Trainer einzustellen und bereitet sich auf einen letzten Anlauf ins Profigeschäft vor.
Bei 7 Vereinen habe ich angeklopft. FK Okinawa lud mich auch zum Training ein und ich habe mich kurz vorher wieder verletzt. Aber diesmal war es mir egal, ich habe mich nicht mehr entmutigen lassen.
Einige Monate später verpflichtet ihn dann der Zweitligist Mito Hollyhock. Nach einem Jahr ohne Einsatz kommt Abiko, mittlerweile 41-jährig, noch bei YSSC Yokohama in der dritten Liga unter. Allerdings nur mit einem symbolischen Jahresgehalt von 120 Yen, also knapp einem Euro.
Die Leute haben über mich gelacht. Ob ich denn keinen Stolz habe, fragten sie. Ich habe sogar Freunde verloren, weil ich mir einfach meinen Traum erfüllen wollte und nicht locker ließ. Die dachten, ich sei verrückt geworden.
Viele sehen das wohl noch immer so. Aber indem er doch noch auf seine Profi-Einsätze gekommen ist, hat Takamasa Abiko nun die Bühne, um den Menschen in seinem Land und eigentlich überall eine Lektion zu erteilen.
Erfolg heißt nicht, der Beste zu sein. Nicht jeder kann sein wie Captain Tsubasa. Aber jeder kann kämpfen wie ein Sieger. Und man darf sich einfach nicht unterkriegen lassen. Das ist Erfolg.
Mit Ende des gerade vergangenen Jahres hat Takamasa Abiko seine Fußballkarriere nun beendet. Seine Laufbahn aber noch nicht. Derzeit bereitet er sich auf eine zweite Karriere in Martial Arts vor. Dass das gefährlich werden könnte, weiß er. Aber es beeindruckt ihn nicht. Denn Nehmerqualitäten habe er. Und jetzt, wo ihm die Leute endlich zuhören, einfach aufzuhören, wäre doch schade. Irgendwann bricht die große Stunde
für mich an. Felix Lill erzählte die Geschichte von Takamasa Abiko, dessen Traum von einer Profifußballkarriere mit 41 Jahren doch noch in Erfüllung ging. Wir bleiben in Japan, wo, wie in Großbritannien und anderen Ländern, inzwischen eine mutierte Form des Coronavirus zirkuliert. Das Infektionsrisiko ist bei dieser Form deutlich höher. In gut 8 Monaten starten aber die Olympischen Spiele in Tokio mit tausenden Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt. Die große Frage, sollte es deshalb eine Impfpflicht für SportlerInnen vor Beginn der Spiele geben? Jessica Sturmberg ist dieser Frage nachgegangen.
An welcher Stelle der Impfreihe sollten Sportlerinnen und Sportler kommen, die schon bald wieder Wettkämpfe bestreiten müssten, wenn die in dieses Jahr verschobenen Sportgroßereignisse stattfinden sollen? Fußballtrainer Heiko Herrlich, Kunstturnerin Elisabeth Seitz und Fechter Max Hartung haben sich so dazu geäußert.
Ich denke, die Reihenfolge ist ja ganz klar. Jetzt kommen erstmal die Alten, dann die Pflegekräfte, was ja auch Sinn macht, und die Ärzte. Und wir stehen da weiter hinten. Es macht keinen Sinn, dass sich der Fußball da vordrängelt.
Ich würde mich auch impfen lassen, nur würde ich es nicht wollen, dass man Sportler, gerade auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele, denen vorzieht, bei denen es viel wichtiger ist. Und das sind eben die älteren Leute, Risikopatienten, Krankenpfleger, Ärzte, aber auch Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen. Und da hoffe ich natürlich, dass wir noch rechtzeitig drankommen. Aber gleichzeitig möchte ich, dass alle die, bei denen es wichtiger ist, vor uns auch drankommen werden.
Ich denke, es kommt darauf an, wie die Knappheit des Impfstoffs aussieht. Also mit wem man am Ende tatsächlich um den Impfstoff konkurriert.
Solange der Impfstoff knapp ist, stellt sich die Frage, ob Athletinnen und Athleten eine eigene Gruppe sein könnten, die in der Rangfolge zwar nicht ganz vorne stehen, jedoch anderen, ihrem Risiko ähnlichen Gruppen vorgezogen werden. Die Zeit ist allerdings knapp und die Entscheidung müsste schon bald fallen, denn in Kürze müssen Qualifikationswettbewerbe wieder aufgenommen werden, die wegen des Ausbruchs der Pandemie im vergangenen Jahr abgebrochen bzw. erst gar nicht mehr durchgeführt wurden. Bei seiner Reise zur Gastgeberstadt Tokio Mitte November sprach IOC-Präsident Thomas Bach über die Strategie des IOC.
Wir packen wirklich einen großen Werkzeugkasten zusammen und werden alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen, sodass wir nächstes Jahr zu einem gewissen Zeitpunkt nur noch die richtigen Werkzeuge rausgreifen und einsetzen müssen, um sichere Spiele zu garantieren. Environment for all
participants in the games. Zu diesem Werkzeugkasten gehören neben Masken, Abstand, Tests, auf das Minimum reduzierte Aufenthalte der Sportler im Olympischen Dorf, auch eine Beteiligung an der weltweiten Impfkampagne mit eigenen Impfdosen.
Wir wollen dann so viele ausländische Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie möglich überzeugen, sich impfen zu lassen.
Verpflichtend soll das Impfen allerdings nicht sein. Rechtsphilosoph Reinhard Merkel, bis vor kurzem Mitglied des Ethikrates und Olympiateilnehmer von 1960, ist der Ansicht, Kaderathletinnen und Athleten könnten eine gewisse Vorrangstellung beim Impfen erhalten, nachdem die ersten Höchstrisikogruppen durch sind.
Zwei Argumente sprechen dafür. Das erste ist, dass die Gesamtzahl der Athleten in einem Land etwa wie Deutschland, die teilnehmen an den Spielen, gering ist. Die Athleten vorzuziehen, berührt die Interessen anderer Gruppen so gut wie gar nicht.
Selbst wenn die zu impfende Gruppe größer wäre als das reine Olympiateam mit rund 400 Athletinnen und Athleten, weil auch schon für die Qualifikationswettbewerbe geimpft würde, sieht Reinhard Merkel da noch keine nennenswerten Verschiebungen zulasten anderer.
Das Zweite, was dafür spricht, wäre sozusagen die symbolische Bedeutung der Olympischen Spiele. Darüber könnte man mal eine intensive Diskussion beginnen. Die Diskussion wird schon irgendwie beiläufig auch geführt. Aber es wird dann immer gesagt, ja, die Spiele sind ein Symbol für den Frieden der Welt, Punkt, fertig. Das einmal ein bisschen genauer zu analysieren, was diese Spiele bedeuten und was sie vielleicht auch nicht mehr bedeuten. Das wäre eine wichtige Aufgabe.
Gegen alle Fehlentwicklungen, die die Spiele genommen haben, bleibt die übergeordnete olympische Idee des sportlich fairen Wettkampfes und Treffpunkts der Menschen aus aller Welt immer noch ein anthropologisches Grundbedürfnis, argumentiert Reinhard Merkel. Für den Erhalt dieser Idee unter der Voraussetzung, dass sie als Veranstaltung sicher durchgeführt werden kann und kein Superspreading-Event wird, lohne es, die Rangfolge der Impfungen entsprechend auszurichten und der Frage des Privilegs der Impfung keine Neiddebatte anzuknüpfen, betont Merkel.
Man möge sich mal klar machen, wie viel an persönlichem Investment von Quälerei, Verzicht und man darf das so dramatisch formulieren, Leiden ein Athlet, eine Athletin auf sich nimmt, bis sie sich auf die Höhe der Olympiateilnahme qualifiziert hat.
Auch umgekehrt ergeben sich Fragen. Das IOC will den Impfstatus nicht zur Voraussetzung machen. Was aber darf das IOC und der Tokioter Veranstalter im Juli, wenn Impfstoffe in möglicherweise nicht wenigen Ländern keine knappe Ressource mehr sind, den Teilnehmenden zumuten, damit die Spiele so sicher wie möglich abgehalten werden? Schließlich gibt es auch unter den Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmern Impfskeptiker und vielleicht kommt dem oder der einen oder anderen die Situation der Knappheit jetzt auch zu Pass.
Dann könnte man sagen, gut, ihr werdet zugelassen, ihr müsst euch aber in Tokio eine ganze Menge mehr an Belästigungen der Kontrolle gefallen lassen,
sagt Rechtsphilosoph Reinhard Merkel. Mit vielen Testungen, klaren Quarantäneanordnungen und im Zweifelsfall auch einem Ausschluss von den Wettbewerben. Zudem sollten auf dem Weg zu Olympia Qualifikationen jetzt aus Sicherheitsgründen nur bei nationalen Wettkämpfen, also im Land, ermittelt werden, findet Merkel. Aber selbst mit der Beantwortung der Grundfrage, ob Athletinnen und Athleten einen gewissen Impfvorrang erhalten sollten, sind noch viele weitere Fragen nicht geklärt. Zeitpunkt, unterschiedliche Verfügbarkeit in den 206 Teilnehmernationen, unterschiedliche Impfstoffzulassungen. Zu den ohnehin schon immer vorhandenen Wettbewerbsverzerrungen kommen etliche Corona-bedingte hinzu. Es sind also nicht nur einfach um ein Jahr verschobene Spiele, betont Fechter und Sprecher der unabhängigen Athletenvereinigung Athleten Deutschland, Max Hartung.
Das Training ist anders. Wir können nicht so reisen, wir können nicht so Wettkämpfe abhalten jetzt und das wird wahrscheinlich ja auch noch das ganze Jahr weiterhin alles sehr, sehr eingeschränkt sein. Das heißt, auch die sportlichen Leistungen werden anders ausfallen, weniger vergleichbar sein. Für mich selber auch, ich habe noch nie 9 Monate lang nicht mit internationalen Gegnern gefochten, seitdem ich 8 Jahre alt bin im Prinzip. Also das ist eine total neue Situation.
Normalerweise würden Athleten längst in der akribischen Vorbereitung stecken, um genau auf diesen einen entscheidenden Wettkampf hin zu trainieren. Doch noch gibt es zu viele Variablen, um diese Vorbereitungen so durchführen zu können.
Ein Beitrag von Jessica Sturmberg und wir schauen nach Berlin in die Fußball-Bundesliga. Dort hat John Cordoba gerade das 2:0 in der 52. Minute für Hertha BSC gegen den FC Schalke 04 erzielt. In gut 8 Monaten beginnen also die Olympischen Spiele in Tokio. Die Marathon- und Gehwettbewerbe finden dann aber nicht in der Hauptstadt, sondern im über 1000 Kilometer entfernten Sapporo statt. Im Norden Japans soll es in der heißen Sommerzeit um bis zu 6 Grad kühler sein. Die führende Ärzteorganisation hat dort aber jetzt wegen der Pandemie eigenständig den Ausnahmezustand ausgerufen. Ich habe Gea-Karl Dohmann vor der Sendung gefragt, ob er trotz der besonderen Umstände mit einem guten Gefühl nach Japan reist.
Naja, das ist ja noch eine Weile hin. Also ich denke jetzt noch nicht daran, was dann im August sein wird, Bezug auf Corona, weil so lange kann man ja sowieso nicht vorplanen. Also wenn die Olympischen Spiele stattfinden, dann gehe ich davon aus, dass es auch sicher organisiert sein wird. Man muss ja auch noch abwarten, unter welchen Umständen man überhaupt anreisen darf, also ob alle Athleten vorher geimpft werden oder ob wir uns da komplett abschotten oder so, das ist ja alles noch abzuwarten.
Die meisten Athletinnen und Athleten sind gegen eine Impfpflicht vor den Olympischen Spielen. Auch IOC-Präsident Thomas Bach hat im November schon angekündigt, dass es keine Impfpflicht vor den Spielen geben wird. Wäre das aber nicht sogar sinnvoll angesichts eines immer aggressiver werdenden Virus im Gastgeberland?
Ja, also eine Impfpflicht sehe ich persönlich eigentlich auch kritisch. Ich hoffe aber, dass sich einfach viele Athleten oder fast alle einfach freiwillig impfen werden. Ja, ich persönlich gehe fest davon aus, dass ich mich auch impfen werde. Also ich denke mal, es müssen ja nicht wirklich 100% geimpft sein, damit das auch sicher durchführbar ist, sondern wenn es die allermeisten sind, dann wäre das ja hoffentlich ausreichend.
Wie bereitet man sich denn in Pandemiezeiten auf Olympische Spiele vor? Hat sich das Trainingspensum, der Trainingsplan, die Trainingsmethoden irgendwie verändert?
Naja, also was eben anders ist als sonst, ist, dass man eine große Unsicherheit hat bezüglich Trainingslagern und bezüglich Wettkämpfen. Also letztes Jahr war es eben so, dass wir den ganzen Sommer über in Deutschland geblieben sind. Und bei mir war es eben so, dass wir dadurch, dass zuerst keine 50-Kilometer-Wettkämpfe stattfanden, dass ich dann erst auf die 20 Kilometer gesetzt habe und dafür trainiert habe, was eigentlich auch mal ein ganz guter Reiz war. Aber das hat eben bedeutet, dass wir weniger und dafür schneller trainiert haben. Und ich meine, im Sommer in Deutschland war das ja auch ganz gut umsetzbar. Jetzt im Winter wird es natürlich schwieriger, weil hier in der Kälte ist es keine wirkliche Option, die ganze Zeit hier zu trainieren. Also es geht zwar schon, aber es ist einfach ein Wettbewerbsnachteil, weil man einfach in der Wärme besser trainieren kann. Deshalb schauen wir im Moment, was man machen kann. Also wir hoffen, dass wir bald in die Wärme fahren können. Im Dezember bin ich mit meinem Trainingspartner in Gran Canaria gewesen, 3 Wochen. Das war ja kein Risikogebiet. Mittlerweile ist es eins, auch wenn die Fallzahlen dort immer noch relativ niedrig sind. Und ich hoffe, dass man dann so, man muss eben flexibel bleiben, aber dass man sich dann so entlang hangeln kann.
Das Ziel sind aber weiterhin die 50 Kilometer bei den Olympischen Spielen in Tokio, oder?
Genau, also mein Ziel sind die 50 Kilometer weiterhin. Also das mit den 20 Kilometern letztes Jahr, das war ja eher so eine Ausnahmesituation. Ich persönlich finde aber, dass es trotzdem was gebracht hat, weil auch mal ein bisschen aus dem alten Trott rauszukommen, ein bisschen mehr Schnelligkeit zu machen, ich glaube, das hat mir auch ganz gut getan.
Jetzt wird das wahrscheinlich trotzdem vorerst die letzte Vorbereitung auf einen zumindest olympischen 50-Kilometer-Wettbewerb für Sie sein. Das IOC hat Anfang Dezember nämlich das olympische Programm komprimiert und 10 Wettbewerbe gestrichen, darunter auch die 50 Kilometer der GEA. Die Begründung: bei den Olympischen Spielen treten nur die Männer über die 50-Kilometer-Distanz an. Das IOC will in den Kernsportarten aber ein vollständiges Gleichgewicht der Geschlechter schaffen und deshalb werden die 50 Kilometer gestrichen. Für Sie nachvollziehbar?
Nein, also es ist ja immer die Ausrede mit der Geschlechtergerechtigkeit. Also es wäre ja kein Problem, stattdessen einfach für die Frauen einen Wettbewerb über 50 Kilometer einzurichten. Oder zumindest mal, wenn man ein Problem mit den 50 Kilometern hat, dass sie zu lang wären, dann macht man eben eine kürzere Strecke von 30 oder 35 Kilometern. Also die Strecke ganz zu streichen, ist, ich glaube, dass die Geschlechtergerechtigkeit hier dann nur ein vorgeschobenes Argument ist.
Der Weltleichtathletikverband hat schon angekündigt, anstatt der 50 Kilometer in Zukunft einen Mixed-Wettbewerb der Geherinnen und Geher einzuführen und das Konzept für einen solchen Wettbewerb gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten zu entwickeln. Ist das ein fairer Tausch?
Also ich denke mal, dass es schon fair vom Weltverband ist, dass man dann wenigstens mit den Athleten zusammenschaut, dass man einen Geherwettbewerb rettet. Ich persönlich sehe allerdings schwarz, wie da eine Lösung aussehen soll, weil ein Mixed-Wettbewerb im Gehen finde ich dann doch relativ sinnlos, ehrlich gesagt.
Wieso?
Naja, ich wüsste nicht genau, wie der aussehen soll. Also klar, natürlich könnte man sowas machen wie einen Wettbewerb quasi als Teamwettbewerb, dass dann zum Beispiel 2 Frauen und 2 Männer pro Land antreten und dann rechnet man eben quasi ja aus, welches Land am besten ist. Aber das sehe ich halt schon deshalb kritisch, weil halt Gehen nun mal ein Individualsport ist. Also ich finde, bei Olympischen Spielen sollte dann doch die individuelle Leistung im Vordergrund stehen. Und ja, eine Geherstaffel, wie soll das dann aussehen? Also ich meine, das können ja eine kurze Strecken sein von 5 oder 10 Kilometern pro Person. Und das ist dann auch wieder widersinnig gegen das Gehen, weil Gehen ist eine Langstreckendisziplin. Also ich glaube, Gehen muss ein Individualsport sein und muss auch ja eine lange Strecke sein. Also ich glaube, da lässt sich irgendwie kein Kompromiss machen, sondern Gehen ist Langstrecke und nichts anderes.
Fühlen Sie sich als Geher vom Weltleichtathletikverband, aber auch vom IOC genug gewertschätzt?
Also vom IOC definitiv nicht. Vom Leichtathletik-Weltverband, ja, also sag mal mehr als vom IOC, aber auch nicht wirklich ausreichend, weil auch dort hat mir die Kommunikation in den vergangenen Jahren nicht immer so gut gefallen. Also oft sind ja Entscheidungen dann einfach so getroffen worden, beziehungsweise sind vorher Informationen durchgesickert, aber nicht wirklich klar kommuniziert worden. Also ganz allgemein würde ich mir mehr Kommunikation mit den Athleten wünschen.
Jetzt sind Sie bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen bisher immer über die 50-Kilometer-Distanz an den Start gegangen. Bedeutet dieses Streichen aus dem olympischen Programm auch, dass Sie in Zukunft auf die kürzere Distanz, die 20 Kilometer, umstellen?
Also erstmal werde ich auf die 35 Kilometer umstellen, weil der Weltverband schon angekündigt hat, dass er ab der WM 2022 dann 20 und 35 Kilometer für Männer und Frauen dann im Programm haben wird. Das ist jetzt quasi die Übergangslösung. Dann werde ich eben erstmal 35 Kilometer gehen und für die Olympischen Spiele in Paris. Also ist jetzt erstmal abzuwarten, was dieser Mixed-Wettbewerb dann konkret sein soll. Aber für am wahrscheinlichsten halte ich es, dass ich dann eben mich Richtung 20 Kilometer orientieren werde.
Wie schwer ist denn so eine Umstellung für einen Profi?
Ja, ist schon nicht ganz einfach. Vor allem von der langen auf die kurze Strecke ist es jetzt mit dem Alter natürlich schwieriger. Aber für unmöglich halte ich es nicht, weil ich habe ja jetzt letztes Jahr zum Beispiel auch das Training auf die kürzere Strecke umgestellt und es ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber es geht schon. Also wenn man es rechtzeitig einleitet, ist das durchaus machbar. Ich habe einen erfahrenen Trainer, der mich da auch unterstützen würde und ich denke schon, dass das möglich wäre. Aber natürlich wäre die Konkurrenz sehr, sehr groß, weil es müssen sich ja quasi alle 50 Kilometer Geher dann mit den 20 Kilometer Gehern messen.
Sagt Gea Karl-Dohmann. Das Interview zum Nachhören finden Sie jederzeit in der Deutschlandfunk-Audiothek. Und dann kommen wir in dieser Sport am Samstag-Sendung noch zum Wintersport. Nach einer kurzen Winter-Weihnachtspause sind die Rodler mit dem Weltcup in Königssee ins neue Jahr gestartet. Die Ergebnisse bei Männern und Doppelsitzern ähneln denen aus dem letzten Jahr, mit deutschen Rodlern ganz oben auf dem Podest. Florian Hecht.
Felix Loch und sonst keiner steht ganz oben in den Ergebnislisten in diesem Winter. Auch am Königssee Felix nicht der glücklichste, sondern der schnellste. Schon im ersten Durchgang Loch mit einer richtig guten Fahrt, im zweiten Durchgang dann nicht mehr zu schlagen. Damit Felix Loch zum fünften Mal in Serie bei der Siegerehrung ganz oben und neben ihm Johannes Ludwig. Der 34-Jährige am Start wie gewohnt schnell und auch im Eiskanal zweimal souverän auf dem Schlitten auf Platz 3. Und auch bei den Doppelsitzern zweimal Schwarz-Rot-Gold auf dem Treppchen. Allerdings hier mit einem Doppelsieg. Denn Toni Eckert und Sascha Benneken gewinnen vor Tobias Wendel und Tobias Arlt.
Bei der Vierschanzentournee hat sich die deutsche Mannschaft nach den Springen in Deutschland halbiert. Nur noch 6 DSV-Springer dürfen auch bei den 2 Springen in Österreich starten. Unter anderem wurden Weltmeister Richard Freitag und Olympiasieger Andreas Wellinger aussortiert. ARD-Reporter Edgar Entres in Innsbruck. Haben die anderen 6 Starter in der heutigen Qualifikation zum dritten Springen überzeugen können?
Ja, 2 haben überzeugt, einer war okay und der Rest hat eigentlich enttäuscht. Fangen wir beim Positiven an. Markus Eisenbichler, der wird Vierter mit einem sehr schönen Satz auf 127 Meter. Hat sich auch mächtig gefreut im Auslauf. Karl Geiger, der hatte Anlaufprobleme am Berg Isel, ist schwer reingekommen in den Trainingssprüngen. Dann in der Quali ein sehr solider Sprung, 125 Meter, Rang 7. Und der so einigermaßen zufrieden sein konnte, das war Martin Hamann als 20. Der Rest enttäuscht, unter anderem auch Pius Paschke, der ja noch vor den Weihnachtsferien in Engelberg so stark war. Severin Freund und Konstantin Schmid unter Ferner liefen. Also die zweite Reihe muss kräftig aufholen.
Gestern hat der Pole und Vorjahressieger David Kubacki mit Schanzenrekord beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen die Konkurrenz ja regelrecht geschockt. War das eine Eintagsfliege oder können wir beim Springen morgen in Innsbruck eine ähnlich starke Leistung erwarten?
Also von Kubacki auf jeden Fall. Das ist keine Eintagsfliege. Der ist ja Titelverteidiger und ist heute Dritter geworden in der Qualifikation. Die großen Weiten sind ausgeblieben. Das lag daran, es gab kaum Wind, kaum Aufwind. Der trägt ja schön runter. Es gab auch einen relativ kurzen Anlauf. Und deshalb diese sehr kleine Anlage. Ja, Tagesbestweite 129 Meter. Der Schanzenrekord ist hier bei 138 Metern gehalten von Michi Heiböck. Da können die Verantwortlichen noch ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Insgesamt waren die Bedingungen heute sehr, sehr fair. Und wir hoffen natürlich alle morgen um 13.30 Uhr, dass Karl Geiger noch 2-3 Meter draufpacken kann.
Einschätzungen von ARD-Reporter Edgar Intris waren das. Vielen Dank. In der Bundesliga zwischen Hertha BSC und Schalke steht es immer noch 2-0 nach knapp 70 Minuten. Und das war's. Das war die erste Sport am Samstag-Sendung des Jahres hier im Deutschlandfunk. Im Namen des gesamten Teams bedankt sich Raphael Späth für Ihre Aufmerksamkeit und wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Tschüss.